Willkommen zum Otto Alpha 6 Podcast. Heute starten wir den Themendreierpack Ehrgeiz im Sport. Wir besprechen dazu das Hörspiel Hanni und Nanni sind große Klasse. Hallo Heike.
Hallo Marc. Bisher haben wir uns die Folgen, die wir besprochen haben, ja relativ willkürlich ausgesucht. Das waren entweder Lieblingsfolgen von uns oder welche, bei denen uns ein Aspekt besonders interessiert hat. Jetzt haben wir aber festgestellt, dass manche Themen sich häufen und ein bestimmtes Thema in mehreren Serien behandelt wird. Das wollten wir jetzt mal näher beleuchten. In diesem ersten Dreierpack, Ehrgeiz im Sport, wollen wir die Aspekte Motivation, Fairness und Wettkampfgedanken in drei verschiedenen Beispielhörspielen aus drei verschiedenen Serien beleuchten. Wir haben auch schon Ideen für mögliche weitere Dreierpacks, zum Beispiel Weltraum auf der Erde oder Falschgeld.
Zu den speziellen Fakten. Hanni und Nanni sind große Klasse ist Hörspiel Nummer 20 aus dem Jahre 2004. Das Buch ist Nummer 17 und wir sind damit schon in der zweiten Epoche der Hanni und Nanni-Geschichten. In der ersten bis Folge 15 werden sie ja älter und verlassen schlussendlich den Lindenhof. Ab Buch 16 ändert sich aber die Charakteristik der Erzählweise und wir sind in einem Bereich, wo die Schülerinnen immer gleich alt bleiben. Es wird sich später auch noch die Zählweise der Klassenstufen ändern. In den Ursprungsfolgen ist ja die Zählweise der Klassenstufe die aus England, die 1. bis 6. Klasse im Lindenhof, die 6. ist dabei die Abschlussklasse der Oberstufe. Das wird sich später ändern hin zur deutschen Zählung. Es ist dann die Rede von den Kleinen aus der 6. Klasse, sprich die 2. Klasse in der weiterführenden Schule nach der Grundschule. Der Klappentext baut schon etwas Spannung auf. Es gäbe nämlich ein Geheimnis um das Handball-Wettkampfspiel, das würde allerdings niemand merken. Das ist jetzt so nicht ganz richtig, denn das Geheimnis, das hier angesprochen ist, ist ja der Austausch Hanni und Nanni im Spiel. Carlotta merkt es, wie wir später sehen werden. Und auch die Aussage, dass Hanni, in dem Fall also Nanni, ein weiteres Tor im Spiel wirft, ist nicht ganz korrekt. Denn Nanni wirft nur ein Tor, aber es ist immerhin das Siegtor. Das Hörspiel dauert 52 Minuten und beschreibt einen Zeitraum von ungefähr 2,5 Wochen. Das Konzept des Hörspiels war für uns jetzt ungewohnt, denn der Erzähler ist äußerst präsent. Er spricht mehr als dreimal so viel wie die eigentliche Hauptdarstellerin Hanni. Das ist der Tatsache geschuldet, dass es im Buch sehr viele Szenen gibt, in denen der Erzähler dort die Gedanken von Beatrix dem Leser nahe bringt. Und genau das tut er auch hier im Hörspiel. Die Geschichte, um die es heute geht, startet an einem Nachmittag. Das Sporttraining ist gerade rum im Lindenhof.
Hanni und Nanni liegen also mit ein paar ihrer Mitschülerinnen faul in der Sonne und entspannen sich nach dem anstrengenden Sporttraining, als ein Auto vorfährt und eine Dame mit einem Mädchen aussteigt. Es gibt sofort Spekulationen, dass dieses Mädchen doch bestimmt eine neue Schülerin wäre und vom Alter her könnte sie ja in ihre Klasse passen. Soweit ich weiß, gibt es in Lindenhof immer nur eine Klasse pro Klassenstufe, sodass man vom Alter tatsächlich darauf schließen kann, dass dieses Mädchen dann in die eigene Klasse kommt und nicht etwa in eine nicht existierende Parallelklasse. Beim Abendessen stellt die Direktorin diese neue Schülerin vor, Beatrix Fellner, und sie kommt tatsächlich in Hannis und Nannis Klasse. Beatrix bittet ihre neuen Schulkameradinnen jetzt zunächst darum, sie mit ihrem Spitznamen Trix anzusprechen, so wie alle zu Hause. Und hier mischt sich der Erzähler schon das erste Mal ein und stellt richtig, dass das die erste Lüge ist, die von Trix kommt. Denn zu Hause hätte niemand sie jemals so genannt. Ihre Eltern und ihre Schwester und auch ihre alten Lehrerinnen hätten Beatrix zu ihr gesagt. Dann erinnert sich Beatrix in einer Rückblende an ein Gespräch mit ihrer Mutter, wo sie sich irgendwann mal praktisch darüber beschwert hätte, dass ihre große Schwester ja einen Kosenamen hätte. Sie heißt Theresa und wird Tessie genannt. Aber sie, Beatrix, keinen Kosenamen habe, sondern mit ihrem vollen Namen angesprochen würde. Die Mutter erkennt in dieser Rückblende Beatrix Problem gar nicht. Sie erklärt, dass die große Schwester nach der Oma Theresa benannt wurde und die Eltern das eben lieber als Tessie abkürzen, während sie sich den Namen Beatrix selbst ausgesucht haben, ihn immer noch wunderschön finden und es schade fänden, wenn man ihn irgendwie durch eine Koseform verhunzen würde. Trotzdem fühlt Beatrix sich zurückgesetzt und weniger geliebt als ihre Schwester, die eben einen Kosenamen hat. Zurück in der Vorstellungsszene in Lindenhof bestätigt Nanni nun, dass sie gerne Trix nehmen würden, denn Beatrix klinge so hochtrabend und sie kenne nur eine einzige Person, die so heißt, nämlich die Königin von Holland. Und damit kann man natürlich auch wieder die Entstehungsgeschichte des Buches bzw. des Hörspiels eingrenzen. Beatrix war nämlich die Königin der Niederlande zwischen 1980 und 2013 und damit sowohl zur Entstehungszeit des Buches als auch des Hörspiels. Nachdem Hilda mit Beatrix zusammen abgezogen ist, um ihr alles zu zeigen, ihr Zimmer und die Waschräume und was sie sonst noch alles neu kennenlernen muss, bleiben die anderen Klassenkameraden zurück und bereden den Eindruck, den sie von Beatrix gewonnen haben. Sie wirkt erstmal ganz normal. Sie ist keine dolle Nudel, aber auch keine trübe Tasse. Sie ist weder besonders schön noch besonders aufregend. Nur Ellie ist ein bisschen enttäuscht, denn wir wissen ja schon, dass sie auf extravagante Persönlichkeiten steht. Und sie wird mal wieder etwas aufgezogen, dass sie ja in Hörspiel Nummer 3 so von Sadie geschwärmt habe. Und Sadie wurde ja damals beschrieben als sehr oberflächlich und sie verbrachte die Schulzeit, ohne sich sehr um den Unterricht zu kümmern. Und obwohl Ellie sich damals als Sadies beste Freundin gefühlt hat, hat sie seit deren Weggang nie wieder etwas von ihr gehört. Sadie hat ihr nicht einmal geschrieben. Der erste Eindruck von Beatrix ist also durchaus positiv, aber ob sie ein netter Kerl ist, mit dem man gut auskommen kann, bleibt abzuwarten.
Am nächsten Tag im Französischunterricht schreibt die Klasse von Hani und Nani eine unangekündigte Arbeit. Mademoiselle, die Französischlehrerin, hatte nämlich die Nacht über Rheuma und schlechte Laune und scheint diese an ihren Schülerinnen auslassen zu wollen. Unseres Wissens nach muss aber eine Arbeit immer mindestens eine Woche vorher angekündigt werden, vielleicht sogar am Anfang des Jahres. Möglicherweise handelt es sich hier aber auch nur um einen Vokabeltest, denn in der Folge ist öfters die Rede von unregelmäßigen Verben. Beatrix schreibt diese Arbeit auch mit, aber sie hat schon Frist, 2 Wochen, die bekommt jede neue Schülerin im Lindenhof. Mademoiselle möchte einfach nur sehen, wie gut oder schlecht ist sie denn in Französisch. Hier im Hörspiel ist jetzt auch der Übergang zwischen Mademoiselle als Anrede für die Französischlehrerin und Mamselle, das hier jetzt das erste Mal vorkommen wird. Später am Tag gibt es wieder Sportunterricht. Die Schülerinnen treffen sich alle in der Turnhalle, denn ein großes Ereignis steht an. In 2 Wochen ist das jährliche Handballpokalspiel gegen das Internat der Nachbarstadt Steinberg. Es ist kein Turnier, sondern es ist wirklich nur ein Spiel. Eine ehemalige Schülerin des Lindenhof hat diesen Pokal gestiftet. Es ist ein Wanderpokal und im Moment haben die Steinbergerinnen den Pokal und der Lindenhof möchte ihn zurückgewinnen. Dazu muss eine Auswahlmannschaft gestellt werden. Und dafür ist Marianne, die sportleitende Schülerin, zuständig. Sie geht in Hani und Nannis Klasse und scheint, so wie wir es verstanden haben, so eine Art Sportchefin des Lindenhofs zu sein. Ein Mittelglied zwischen Lehrerkollegium und Schülerschaft.
Das Konzept der sportleitenden Schülerin ist bei Hani und Nanni jetzt nicht so ausgeprägt. Ich kenne es aber aus einer anderen Enid Blyton-Serie, nämlich aus Dolly. Da ist es so, dass immer eine Schülerin aus den oberen Klassen gewählt wird, die die Sportlehrerin unterstützen soll, sich um das Training der kleineren Schülerinnen kümmert, Mannschaften aufstellt, sich um Wettspiele kümmert und so weiter. Der Sport scheint in englischen Internaten insgesamt immer eine große Rolle zu spielen. Man denke auch nur daran, was für eine Auszeichnung es ist, bei Harry Potter in die Quidditch-Mannschaft zu kommen.
Marianne teilt mit, dass sie in den nächsten Tagen die Spielerinnen für die Auswahlmannschaft verkünden will. Aus jeder Klassenstufe können welche teilnehmen. Aus der Klassenstufe Nummer 3, Hani und Nannis Klasse, aber wahrscheinlich nur 2 oder 3 Spielerinnen. Dazu wird sie in den nächsten Tagen ein paar Testspiele ansetzen, um zu schauen, wer im Moment gerade in besonders guter Form ist. Nach dem Unterricht spricht Beatrix nun mit Jenny. Vom Erzähler und den Gedanken Beatrix bekommen wir schon die Information, dass Beatrix dies als eine Chance sieht, eine Chance, die schneller kommt, als sie gedacht hatte. Sie teilt Jenny mit, sie wäre in ihrer alten Schule die Beste im Handball gewesen und das ist die nächste Lüge von Beatrix. Wir erfahren auch die Motivation, warum Beatrix so unbedingt in die Mannschaft möchte, denn sie stellt sich vor, dass sie danach, wenn sie aufgenommen ist, einen Brief an ihre Mutter schreiben kann, wenn vielleicht sogar das Handballpokalspiel gewonnen wird und sie vielleicht einen entscheidenden Treffer dazu beisteuert, die Mutter total stolz auf sie sein wird und bei ihren Freundinnen mit der Leistung ihrer jüngeren Tochter prahlt, so wie sie sonst auch immer die Leistungen von Tessie hervorhebt. Allerdings macht Jenny Beatrix keine besonders großen Hoffnungen, denn die Besten in der 3. Klasse wären Hani und Hilda und es ist schwer, an diesen vorbeizukommen.
Am nächsten Tag findet jetzt das erste Testspiel statt, das größtenteils vom Erzähler bestritten wird. Also wir bekommen ein erzähltes Spiel mit einigen eingesprenkelten Spielszenen, wenn die Lindenhoferin mal eben "Gib mir den Ball, ja, juhu, ein Tor" oder sowas einwerfen. Aber grundsätzlich ist diese ganze Szene vom Erzähler erzählt. Das Testspiel findet nicht in der Halle statt, sondern offenbar unter freiem Himmel auf einem Sportplatz. Freilufthandball war mir jetzt auch neu. In den Originalbüchern von Enid Blyton handelt es sich bei dem Sport, den Lindenhof bestreitet, um Lacrosse, was in der deutschen Übersetzung in den 70ern natürlich kein Mensch kannte, sodass daraus Handball wurde. Interessanterweise spielen die Schülerinnen in den Hani und Nani Verfilmungen aber Hockey, Feldhockey. Das ist wieder ein Freiluftsport, weil ich mir vorstellen kann, dass die Bilder einfach besser sind, wenn man unter strahlendem Sonnenschein spielt oder möglicherweise wegen eines Regenschauers das Spiel unterbrechen muss. Das Ganze geht bei Hallenhandball dann eher nicht mehr. Das erste Trainingsspiel scheint so zu laufen, dass ein Teil der dritten Klasse gegen einen anderen Teil spielt und dabei nicht mal nur die guten Handballspieler getestet werden, sondern die ganze Klasse mitspielt. Das schließen wir daraus, dass das erste Tor aus Versehen mehr oder weniger von Ellie geworfen wird. Die unsportliche Ellie, die noch nie was im Handball gerissen hat. Warum sollte die sonst in diesem Trainingsspiel überhaupt mitspielen? Trix erkennt allerdings, dass die Lindenhoferinnen besser sind als ihre alte Klasse. Und da sie in ihrer alten Schule ja nur die drittbeste war, wird es hier doppelt schwer, sich so hervorzutun, dass sie in die Mannschaft aufrücken kann. Sie versucht es aber trotzdem mit allen Mitteln, spielt verbissen, kämpft darum, wenigstens ein Tor zu werfen, aber es will ihr einfach nichts gelingen. Sie spielt gut, wie immer, aber sie spielt nicht gut genug, auch wie immer. Kurz vor Ende des Trainingsspiels gibt es dann auch noch einen Zusammenstoß zwischen Trix und Hani, bei dem Hani sich das Knie aufschrammt. Und unmittelbar danach wird das Trainingsspiel kurz vor dem regulären Ende abgebrochen, weil ein Gewitter naht.
Danach auf dem Zimmer der Zwillinge verarztet Nani das Knie ihrer Schwester. Es ist aber nichts Großartiges passiert. Hani allerdings erzählt, sie glaube, Beatrix habe sie absichtlich angerempelt. Sie hätte wohl ihr Tor verhindern wollen. Nani ist nicht ganz überzeugt, denn zum einen hätte Hani sowieso kein zweites Tor geworfen und zum anderen gibt es auch nicht wirklich Beweise. Aber die beiden sind sich einig, so ganz sauber war das nicht, was Beatrix gemacht hat, und sie sehen die neue Mitschülerin nun auch kritisch. Es sieht so aus, als ob sie unfair spielen würde. Der Erzähler gibt uns wieder einen Einblick in Beatrix Gedankenwelt und wir erfahren, dass sie Hani wirklich absichtlich angerempelt hat. Wenn sie selbst nicht gut spielt, dann soll wenigstens Hani nicht noch ein Tor werfen. Sie hätte sich einfach nicht beherrschen können. Dann schweifen ihre Gedanken wieder ab und sie träumt von der rosigen Zukunft. Ihre Schwester hat in ein paar Tagen ein Tennisturnier. Sie wird wahrscheinlich in ihrer Altersklasse wieder gewinnen. Wenn aber dann kurz danach dieser tolle Brief von Beatrix kommt, dass sie in die Auswahlmannschaft aufgenommen worden ist, dann wäre doch alles gut. In den nächsten Tagen bekommen die Schülerinnen ihre französische Arbeit zurück. Beatrix Werben hat eine Gnade vor den Augen der Französischlehrerin gefunden. Das kümmert sie aber nicht weiter. Sie möchte einfach in die Handballmannschaft. Alles andere ist ihr im Moment egal. Danach finden noch ein paar weitere Testspiele statt. Und endlich kann auch Beatrix ein Tor werfen und sie platzt fast vor Stolz. Marianne lobt sie auch. Allerdings macht sie auch gleich klar, es ist schwer an Hani und Hilda vorbeizukommen. Die wären einfach besser als Beatrix, aber sie solle sich nicht grämen, sie könnte das ja im nächsten Jahr nochmal probieren und außerdem wäre sie auf jeden Fall Ersatzspielerin. Und dann kommt eine gut gemachte Szene im Hörspiel. Nach dem Wort Ersatzspielerin hören wir nämlich ein "Ach so" von Beatrix in einer Betonung, dass dem Hörer sofort klar wird, da hat jemand gerade einen bösartigen Gedanken. Die weiteren Spiele sind schnell abgehakt gegen die Kleinen, die aus der zweiten gewinnt, die Mannschaft der dritten. Aber gegen die vierte Klasse, das ist die beste Klasse von Gesamt-Lindenhof, verlieren sie knapp, aber das ist ja keine Schande.
Wieder ein paar Tage später ist nun der große Tag gekommen. Marianne hat alle Schülerinnen in der Aula versammelt und wird nun die Mannschaftsaufstellung bekannt geben. Wie genau diese Mannschaft jetzt zusammengesetzt werden soll, ist mir nicht wirklich klar. Offensichtlich spielen hier jetzt Schülerinnen aus der 2. bis 4. Klasse. Ob das jetzt die beste Auswahl von Gesamt-Lindenhof ist oder die Unterstufenmannschaft oder sich mit den Steinbergerinnen geeinigt wurde, dass 2. bis 4. Klasse spielen, ist mir nicht wirklich klar. Denn eine Auswahlmannschaft aus Gesamt-Lindenhof, wenn 12-Jährige zusammen mit 18-Jährigen spielen, fände ich dann doch etwas seltsam, aber sei es drum. Die Auswahlmannschaft, die in diesem Jahr gegen die Steinbergerinnen antreten wird, besteht jedenfalls aus Schülerinnen der 2. bis 4. Klasse und aus Hannis und Nannis Klassenstufe der 3. spielen erwartungsgemäß Hanni und Hilda und Beatrix ist nicht dabei, sondern nur Ersatzspielerin. Beatrix lässt sich zwar nichts anmerken, aber der Erzähler lässt uns wieder wissen, wie es in ihrem Inneren aussieht. Sie ist enttäuscht, verbittert und wütend. Schließlich ist der große Tag des Wettkampfs gekommen, aber just an diesem Tag hat die 3. auch ihren freien Vormittag. Offensichtlich hat in Lindenhof jede Klasse einmal im Monat ihren exklusiven freien Vormittag, an dem sie sich nicht abmelden müssen, wenn sie in die Stadt fahren wollen. Und fast die gesamte Klasse nutzt diesen Tag zu einem Ausflug. In der Stadt verteilen sie sich, die einen gehen Eis essen, die anderen gehen ins Kino und wir folgen Hanni und Beatrix ins Kaufhaus. Hanni möchte sich neue Sportshorts kaufen, schaut sich auf dem Wühltisch auch einige an, findet aber, dass sie zu teuer sind und entschließt sich dazu, nur ein neues Stirnband zu kaufen. Beatrix fällt inzwischen ein Mann in einem eleganten grauen Anzug auf, der in der Abteilung herumläuft, mit den Verkäuferinnen spricht, sehr respektvoll behandelt wird von allen. Möglicherweise ist es der Geschäftsführer oder der Besitzer. Es stellt sich später heraus, es ist der Kaufhausdetektiv. Und bei seinem Anblick hat Beatrix einen perfiden Gedanken. Sie steckt nämlich Hanni in deren offene Korbtasche ein paar Shorts und dann entschuldigt sie sich mit der Ausrede, dass sie ganz dringend aufs Klo müsste und lässt Hanni sich alleine mit ihrem ausgesuchten Stirnband an der Kasse anstellen und bezahlen. Hinter der Kasse wird Hanni von dem Ladendetektiv angesprochen und er zieht die Shorts aus ihrer Tasche und meint, die hast du wohl vergessen zu bezahlen, komm mal mit in mein Büro. Hier habe ich allerdings nicht verstanden, wie der Kaufhausdetektiv überhaupt auf Hanni aufmerksam wird. Anscheinend hat er ja weder beobachtet, dass Trix ihr diese Shorts in den Korb gesteckt hat, sonst hätte er das ja im weiteren Verlauf irgendwann mal erwähnt, noch wird sich Hanni irgendwie auffällig verhalten haben, denn sie fühlt sich ja nicht als Diebin, sodass auch das dem Detektiv eigentlich keinen Hinweis gegeben haben dürfte. Hast du da eine Theorie?
Ich habe im Buch mal nachgeschaut. Da ist jetzt allerdings auch nur beschrieben, dass Trix die Shorts in die Tasche steckt und dabei darauf achtet, dass der Mann und die Verkäuferin gerade in eine andere Richtung schauen. Das heißt, der Ladendetektiv hat den Diebstahl nicht beobachtet, der in diesem Moment aber auch keiner gewesen wäre, denn natürlich kann jemand eine Short in eine Tasche stecken und dann zur Kasse gehen. Es ist allerdings im Buch ziemlich genau beschrieben, dass es eine offene Korbtasche ist und dass die Shorts oben aufliegen. Ich könnte mir dann also vorstellen, dass Hanni an der Kasse irgendwie bezahlt hat, vielleicht die Korbtasche an der Schulter hängen hat, die Verkäuferin konnte nicht einblicken. Aber als sie dann weitergeht und vielleicht sogar das gekaufte Stirnband hineingleiten lässt, die Tasche aufmacht und dass der Ladendetektiv just in dem Moment zufälligerweise da gestanden hat. Aber das ist reine Spekulation, das bleibt offen.
Hanni fällt jedenfalls aus allen Wolken, hat keine Ahnung, wie diese Shorts in ihre Tasche gekommen sein sollen. Und sie ist auch relativ verzweifelt, denn sie muss ja jetzt dringend zurück zum Lindenhof, um bei dem Handballspiel teilnehmen zu können. Der Detektiv lässt ihre vermeintlichen Ausreden jedoch nicht gelten und besteht darauf, dass sie zunächst mal mit ihm ins Büro kommen soll, damit er ihre Personalien aufnehmen kann. Und auch auf das Angebot von Hanni, ich kann gerne am Montag wiederkommen und dann können wir das alles klären, aber jetzt muss ich weg, geht er nicht ein.
Im Büro der Geschäftsleitung beteuert Hanni nochmals, sie habe nichts gestohlen. Der Detektiv glaubt ihr aber nicht. Das hat er schon zu oft gehört. Er hat ja auch einen Beweis, er hat die nicht bezahlten Shorts ja in der Tasche gefunden und die Konsequenz ist für ihn klar. Er wird im Internat Lindenhof anrufen und Frau Theobald verständigen und außerdem Hanni Hausverbot geben. Auf eine Anzeige möchte er aber verzichten, denn Hanni wäre ja Ersttäterin. Hanni allerdings bittet, fleht, schluchzt und heult, das doch bitte nicht zu tun. Denn wenn der Lindenhof verständigt wird, dann war es das natürlich definitiv mit dem Handballspiel. Der Detektiv lässt sich auch erweichen. Es bleibt beim Hausverbot. Die Szene passt jetzt nicht zu dem Bild, das ich mir eigentlich von Hanni gemacht habe. Ich habe sie eigentlich viel tougher in Erinnerung und nicht wie ein kleines weinendes Mädchen. Im ersten Moment dachte ich, vielleicht spielt sie das alles nur, aber ich glaube, so berechnend ist sie dann doch nicht. Dennoch lässt sie es jetzt, nachdem der Detektiv ja eingewilligt hat, nur ein Hausverbot zu erteilen, nicht darauf beruhen. Sie beteuert nochmal, sie habe nichts gestohlen, sie wüsste nicht, wie das Ganze passiert ist, sie werde dem aber auf den Grund gehen. Ich dachte mir da dann, da der Detektiv seine Meinung ja schon einmal geändert hat, dass sie dann doch lieber den Mund halten soll und schnell verschwinden, denn sie hat ja eigentlich im Wesentlichen jetzt das erreicht, was sie wollte. Sie könnte schnell doch zurückfahren und beim Handballspiel teilnehmen.
Als Hanni nun endlich den Fängen des Detektivs entkommen ist, stellt sie fest, dass Trix weg ist. Und auch der Anpfiff rückt immer näher. Sie muss also jetzt dringend, schnellstmöglich zurück zum Lindenhof. Sie setzt sich also aufs Fahrrad und rast los. Gleichzeitig zermartert sie sich aber auch noch das Hirn, wie denn diese Shorts in ihren Korb gekommen sein sollen. Sie ist also unaufmerksam, übersieht eine Ölspur auf der Straße, rutscht aus und schlägt hin. Ein zufällig vorbeikommendes Auto hält an. Ein Mann und eine Frau steigen aus und kümmern sich um die verunfallte Hanni. Sie erklären ihr, sie habe eine Wunde an der Schläfe davongetragen, sei kurz bewusstlos gewesen und sie bestehen darauf, Hanni ins Krankenhaus zu bringen, damit sie sich durchchecken lassen kann. Damit ist also das Handballspiel heute auf jeden Fall für Hanni gestorben.
In der nächsten Szene blenden wir um in den Lindenhof. Hanni fehlt und Beatrix hat ihr Ziel erreicht. Marianne hat natürlich auch bemerkt, dass die Spielerin nicht da ist und sie gibt Beatrix jetzt die Anweisung, sie solle das Trikot anziehen, sie würde für Hanni spielen. Nanni, die das Spiel anschauen wollte, wundert sich allerdings, wo ihre Zwillingsschwester denn bleibt. Es kann ihr nichts Großartiges geschehen sein, denn so böse schätzt sie Beatrix jetzt nicht ein. Hätte Hanni einen Unfall gehabt, dann hätte das Trix bestimmt gesagt. Es muss also etwas anderes sein. Wahrscheinlich hat Hanni Blödsinn gemacht und wenn jetzt rauskäme, dass sie nicht beim Spiel ist und Fräulein Theobald das erführe, dann käme Hanni in große Schwierigkeiten. Also, was macht eine gute Zwillingsschwester? Einen Personentausch. Nanni will vortäuschen, sie sei Hanni und beim Spiel teilnehmen.
Nanni ist hier also eher daran gelegen, ihre Schwester vor Unannehmlichkeiten zu bewahren, als daran, dass der Lindenhof mit der bestmöglichen Mannschaft spielt. Denn, wie wir später erfahren, hat Nanni in letzter Zeit nicht besonders viel für Handball trainiert. Das heißt, für die Lindenhofer Mannschaft wäre Trix in diesem Moment sicherlich die bessere Wahl gewesen, wenn es darum geht, den Pokal zu gewinnen. Aber Blut ist anscheinend doch dicker als Lindenhof.
Nanni rennt also schnell auf das Zimmer der Zwillinge. Sie überlegt, was ihre Schwester heute Morgen anhatte. Als sie sich umgezogen hat und wieder zurückläuft, trifft sie Marianne im Gebäude. Marianne hält sie für Hanni. Wahrscheinlich, weil sie erwartet, Hanni zu finden, wenn irgendeine der beiden aufgeregt durch die Schule rennt. Es wird auch nicht allzu viel gesagt, sodass sie möglicherweise auch an der Stimme jetzt nicht unbedingt einen Unterschied erkennt. Auf jeden Fall teilt Marianne Nanni mit. Sie solle Beatrix Bescheid sagen, sie solle ihre Klamotten wieder ausziehen, denn natürlich würde jetzt Hanni spielen.
Nanni fängt Trix also kurz vor Spielbeginn nochmal ab, teilt ihr mit, dass ihr Plan nun doch nicht funktioniert hat. Trix, die Nanni auch für eine noch rechtzeitig zurückgekehrte Hanni hält, ist etwas perplex, stottert sie nur an. Nachdem sie erkannt hat, dass ihr perfider Plan ja jetzt doch nicht funktioniert hat, zieht sie sich in den Schlafsaal zurück und heult erstmal. Der Erzähler lässt uns auch noch wissen, wie es in ihrem Inneren aussieht. Sie hat sich so gemein benommen und damit nicht mal ihr Ziel erreicht. Sie fühlt sich einfach hundsmiserabel. Damit zeigt sie sich allerdings wieder mal nicht teamfähig, denn sie ist ja immer noch Ersatzspielerin. Das heißt, falls bei dem Spiel jetzt irgendwas passieren sollte, Hilda sich den Fuß verknackst oder irgendeine andere der Spielerinnen ausfällt, würde Beatrix jetzt nicht mehr auf der Bank sitzen, sodass sie einsatzfähig wäre, sondern sie liegt irgendwo im Schlafsaal rum und heult. Nanni allerdings nimmt sich vor, dass sie ab sofort für zwei Halbzeiten Hanni sein wird. Obwohl sie in letzter Zeit wenig trainiert hat, wird man nicht merken, dass Hanni heute schlechter spielt, als man es von ihr gewohnt ist. Das wichtige Pokalspiel wird jetzt wieder vom Erzähler in Form eines Sportreporters zusammengefasst. Eingesprenkelt werden wieder ein paar Spielszenen. Man hört zum Beispiel, dass offensichtlich Marianne die Schiedsrichterin spielt. Auch etwas fragwürdig, da eine Schülerin von Lindenhof doch etwas parteiisch sein könnte. Aber im Lindenhof sind natürlich alle so fair, dass das keine Rolle spielen wird. Die Steinbergerinnen spielen sehr gut, aber den Lindenhoferinnen gelingt der Ausgleich und kurz vor Schluss wirft tatsächlich Nanni das entscheidende Siegtor.
Nach dem Triumph kommt nun Carlotta zu Nanni. Sie hat den Austausch bemerkt. Sie kann die Zwillinge scheinbar sehr gut auseinanderhalten. Aber noch bevor Nanni alles erklären kann, tritt ihre Zwillingsschwester dazu. Hanni kam wohl vor kurzem aus dem Krankenhaus und hat einen Teil des Spiels verfolgt. Natürlich müssen sie jetzt wieder die Kleider rücktauschen. Das ist auch kein großes Problem, denn den Mitschülerinnen werden sie sowieso gleich alles erklären. Es könnte aber vielleicht ein Problem werden bei Fräulein Theobald, denn Hanni hat ja nun auch noch eine Wunde auf der Stirn. Die Zwillinge erzählen nun die gesamte Geschichte, den Ladendiebstahl, warum der Austausch stattgefunden hat und so langsam keimt bei vielen ein Verdacht gegen Beatrix. Kurz vor Schlafenszeit besprechen Hanni und Nanni nochmal die Ereignisse des Tages. Mittlerweile ist Nanni sehr misstrauisch Beatrix gegenüber, denn Trix hätte ihr einmal von ihrer großen Schwester erzählt, die scheinbar alles kann. Nanni hegt deshalb jetzt in der Summe den Verdacht, dass Beatrix vielleicht die Shorts in die Tasche von Hanni gesteckt habe, damit sie eben genau vom Kaufhausdetektiv festgehalten wird und Beatrix den Platz in der Mannschaft bekommt. Und sie hat auch gleich einen Plan parat, wie man das Ganze überprüfen möchte. Zuerst wollen Nanni und Hanni mit der gesamten Klasse sprechen, ohne Beatrix. Danach soll Beatrix hinzugeholt werden. Sie muss alles gestehen. Falls das alles passiert, gehen sie ins Kaufhaus und stellen die Geschichte klar, dass Hanni keine Diebin ist. Und wenn Beatrix dann auch noch verspricht, dass das ein einmaliger Ausrutscher war und sie sich in Zukunft fair verhalten wird, dann würden die Lindenhof-Mädchen das alles vergessen.
Dieser Plan wird am nächsten Tag auch in die Tat umgesetzt. In der Besprechung mit der Klasse werden einige Stimmen laut, die der Meinung sind, man müsse diesen Verdacht auf jeden Fall der Direktorin melden und sollte Trix dann von der Schule fliegen, geschähe ihr das schon recht. Die Zwillinge setzen sich allerdings durch, dass man erstmal alleine mit Beatrix reden muss, begeben sich zu ihr und stellen sie zur Rede. Zunächst kommt von Trix nur eine schnippische Reaktion, so nach dem Motto: Wollt ihr mir jetzt etwa vorhalten, dass ich gestern nicht ewig auf Hanni gewartet habe? Woher sollte ich denn wissen, was da passiert? Ich konnte doch nicht ahnen, dass Hanni einen Unfall haben würde und überhaupt. Doch als sie dann mit dem konkreten Verdacht der Zwillinge konfrontiert wird, bricht sie unter Tränen zusammen und gesteht alles, obwohl der Erzähler uns nochmal wissen lässt, dass sie kurz erwogen hätte, alles abzustreiten und zu kämpfen, diesen Plan dann aber verwirft. Trix akzeptiert auch das weitere Vorgehen, dass sie am nächsten Tag das Kaufhaus auch suchen würden, vor dem Detektiv alles richtigstellen und die Zwillinge stellen in Aussicht, dass ihretwegen die Direktorin nichts erfahren müsste, sofern auch der Kaufhausdetektiv damit einverstanden wäre.
Am nächsten Tag gehen die Zwillinge und Beatrix in das Büro des Kaufhausdetektives. Der ist sehr überrascht, dass eine ertappte Ladendiebin freiwillig wiederkommt. Das hätte er noch nie erlebt. Beatrix gesteht dann alles, zuerst stockend und dann immer flüssiger. Der Detektiv entschuldigt sich bei Hanni, bittet aber gleichzeitig um Verständnis, denn er habe ja nicht anders handeln können. Die Beweise waren nun mal eindeutig und Hanni ist auch nicht wirklich sauer. Der Detektiv möchte Fräulein Theobald und die Eltern verständigen und natürlich Hausverbot. Denn das Vergehen von Beatrix war ja sogar noch eine Stufe schlimmer als nur in Anführungszeichen Ladendiebstahl. Sie hat ja aktiv darauf hingearbeitet, eine Mitschülerin unter Verdacht zu bringen. Beatrix heult mal wieder, Hanni setzt sich allerdings für ihre Mitschülerin ein und der Detektiv ändert mal wieder seine Meinung. Schlussendlich bleibt es bei einem Hausverbot und er zerreißt theatralisch ein Blatt Papier, sprich die ganze Geschichte ist beendet. Beatrix beteuert immer wieder ihre Dankbarkeit dem Detektiv und den Zwillingen gegenüber.
Zurück im Lindenhof zieht sich Beatrix zurück, macht einen einsamen Spaziergang durch den Park. Und der Erzähler lässt uns wieder in ihren Kopf blicken. Sie hat eingesehen, so wie sie sich verhalten hat, das geht nicht, sie braucht einen Neuanfang. Sie legt sich jetzt einen Plan zurecht, dass sie zur Direktorin gehen will, bei ihr eine Beichte ablegen, was passiert ist, einen Brief an ihre Eltern schicken, dass sie lieber ein anderes Internat besuchen will, eines, das näher an ihrem Heimatort liegt, sodass sie an den Wochenenden nach Hause fahren kann. Und in diesem neuen Internat wieder von vorne anfangen kann, sich nicht mehr eklig verhält und dort einfach nochmal eine neue Chance bekommt. Die Direktorin willigt in diesen Plan auch ein, sodass die Eltern von Trix vermutlich überhaupt nie erfahren, was der eigentliche Grund für diesen erneuten plötzlichen Schulwechsel ist. In einem Gespräch mit Hani erfahren wir nun auch noch, dass Hani diesen Neuanfang gar nicht für unbedingt notwendig hält. Auch in Lindenhof hätte Trix noch eine zweite Chance bekommen. Aber sie meint, in einer neuen Umgebung, wo keiner weiß, wie eklig sie sein kann, wäre dieser Neuanfang sicherlich etwas leichter. Der Rest der Klasse nimmt die Neuigkeit, dass Trix sie bald wieder verlassen wird, relativ gleichgültig auf. Ein paar Tage später ist es dann soweit, Trix wird von ihrer Mutter abgeholt. Das Auto fährt vor, während der Rest der Klasse wieder einmal Französischstunde hat. Und obwohl es nach dem Frühstück ja schon eine offizielle Verabschiedung gegeben hat, möchte Hani Trix nicht so sang- und klanglos abreisen lassen. Sie meldet sich, nein, sie möchte nicht Croix konjugieren, sie möchte sich lieber nochmal von Trix verabschieden. Und die ganze Klasse, inklusive Mademoiselle, begeben sich nach draußen, um Trix einen warmherzigen Abschied zu bereiten. Trix Mutter wundert sich etwas, dass ihre Tochter innerhalb so kurzer Zeit, sie war ja nur etwa 2 oder 3 Wochen in Lindenhof, schon so viele gute Freundinnen gefunden hat. Und sie bemerkt auch, dass diese Freundinnen ihre Tochter nicht mit Beatrix, sondern mit Trix anreden. Und das wird die Mutter in Zukunft nun auch tun. Und damit endet die Geschichte.
Kommen wir nun zu unseren Standardkategorien. Welche Fragen sind offen geblieben? Ich selbst war ja nie in einem Internat, aber es scheint ja hier so zu sein, dass Beatrix während des laufenden Schuljahres ankommt, während des laufenden Schuljahres das Internat verlässt, in ein neues Internat geht und dort auch wieder anfängt. Sind in Internaten während des Jahres immer noch Betten frei?
Mir scheint der Austausch Nani gegen Hani vor dem Handballspiel nicht so ganz zu Ende gedacht. Angeblich können die Lindenhofer Hani und Nani doch mittlerweile gut auseinanderhalten. Warum klappt diese Täuschung dann trotzdem anscheinend bei allen außer bei Carlotta? Und auch das Thema, was hatte Hani eigentlich an? Ich muss das Gleiche anziehen, damit man uns miteinander verwechselt, überzeugt mich nicht wirklich. Soweit ich mich erinnere, sind zumindest die Illustrationen in den Büchern immer so gezeichnet, dass Hani und Nani immer gleich aussehen. Andererseits gibt es aber auch in einer anderen Folge, die Entführungsfolge Hani und Nani in 1000 Nöten, eine ähnliche Szene, dass der eine Zwilling überlegt, was hatte der andere denn heute Morgen an, damit ich mich jetzt genauso anziehen kann, um mit ihm verwechselt zu werden. Das deutet nun darauf hin, dass die Zwillinge doch unterschiedlich angezogen sind und die Mitschüler sich morgens merken, welcher Zwilling welche Klamotten trägt und sie nur daran unterscheiden kann. Dann haben wir noch ein bisschen spekuliert, was passiert wäre, wenn Trix mit ihrem Plan durchgekommen wäre. Hätte Nani nicht in letzter Sekunde Hannis Platz eingenommen und Trix hätte in diesem Handballspiel gespielt, möglicherweise sogar ein entscheidendes Tor geworfen und den Pokal für Lindenhof gewonnen. Hätte sie danach mit ihren unfairen Methoden aufgehört? Wäre dieser eine Brief an ihre Mutter, hey, ich habe auch hier mal einen Pokal gewonnen, genug für sie gewesen? Oder hätte sie dann Blut geleckt und erst recht angefangen, im Folgenden mit unfairen Mitteln rechts und links alle Konkurrenten wegzurempeln?
Ich habe mich rein sportrechtlich gefragt, wenn das jetzt ein offizielles Wettkampfspiel gewesen wäre unter einem Ausrichter, wäre dieser Austausch Betrug gewesen? Immerhin hat Nani ja vorgetäuscht, sie sei eine andere. Sprich, es hätte jemand gespielt, der vom Trainer in dem Moment nicht auf den Platz gerufen worden wäre. Könnten die Steinbergerinnen, falls sie das erfahren, den Ausgang des Spieles anfechten lassen und ein Wiederholungsspiel erzwingen?
Meines Erachtens hatten die Steinbergerinnen durch diesen Austausch ja keinen Nachteil. Hätte dieser Austausch irgendwann während des Spiels stattgefunden, sodass zum Beispiel Nani statt Hani nur die zweite Halbzeit gespielt hätte, also eine frische Spielerin in der zweiten Halbzeit auf dem Platz gestanden hätte, das wäre auf jeden Fall ein Nachteil für die Steinbergerinnen gewesen. Aber rein formal ist vermutlich auch, wie du schon sagtest, das Spielen einer Spielerin, die nicht in der offiziellen Mannschaftsaufstellung auftaucht, Betrug. Und damit kommen wir zur nächsten Kategorie. Welche Verbrechen wurden begangen? Was in diesem Fall einfach und eindeutig ist. Beatrix begeht Ladendiebstahl. Der Versuch, Hani als Ladendiebin dastehen zu lassen, würde für mich unter Verleumdung fallen. Und ich bin nicht sicher, ob auch Hanni eine Ordnungswidrigkeit oder, naja, Verbrechen ist mit Sicherheit zu stark gesagt, begeht, als sie das Kaufhaus nochmal betritt, obwohl sie ja unter Hausverbot steht.
Und ich würde Beatrix auch noch Vortäuschung einer Straftat unterstellen, denn durch das Einschieben der Shorts bewirkt sie ja erst, dass Hanni verdächtigt wird, einen Ladendiebstahl begangen zu haben. Kommen wir nun zu den speziellen Kategorien im Themendreierpack Ehrgeiz im Sport. Was war die Motivation? Beatrix möchte ja in irgendetwas die Beste sein. Sport war für sie nur das Mittel zum Zweck, denn ihr eigentliches Ziel ist ja, ihre Mutter stolz zu machen. Dass so kurz nach ihrem Eintritt in den Lindenhof bereits ein Handballspiel stattfindet, sie also gleich eine Chance hat, zu zeigen, was sie alles kann, war purer Zufall. Was offen bleibt in der Geschichte, ist die Frage, ob Beatrix per se es darauf angelegt hat, in einer Sportart die Beste sein zu wollen, denn immerhin ist ihre Schwester ja ein umjubelter Tennisstar.
Zumindest die Möglichkeit, mit schulischem Erfolg zu punkten, scheint Beatrix nicht in Betracht zu ziehen. Die gute Französischarbeit kümmert sie eigentlich weniger. Sie konzentriert sich eher darauf, in die Handballmannschaft zu kommen. Vermutlich gibt es für schulischen Erfolg einfach keinen Pokal. Aber hätte es eine andere Gelegenheit gegeben, zum Beispiel in einem umjubelten Theaterstück mitzuspielen oder einen Kunstwettbewerb zu gewinnen, wäre das Beatrix genauso recht gewesen, weil es ja nur darum ging, ihrer Mutter einen Brief zu schicken mit einem nachweisbaren Erfolg?
Wie sieht es mit der Fairness aus? Klar ist, Beatrix kämpft völlig unfair und das gleich schon beim ersten Testspiel, als sie Hanni umrennt. Und das, obwohl Hanni sogar in ihrer eigenen Mannschaft ist. Sie zieht also noch nicht einmal in Erwägung, einfach im nächsten Testspiel besser sein zu wollen, beziehungsweise dazwischen zu trainieren, um besser sein zu können. Sie will Hanni aktiv verletzen, damit Hanni einfach nicht in die Mannschaft kommen kann. Und die Szene im Kaufhaus spricht ja für sich selbst. Es gibt zwar hin und wieder kleine Anwandlungen von Unrechtsbewusstsein, die passieren aber meist nur dann, wenn ihr Plan mal gerade wieder nicht aufgegangen ist. Insgesamt haben wir den Eindruck, Beatrix ist es völlig egal, was mit den anderen geschieht. Sie muss die Beste sein.
Dabei wollen wir ihr zugestehen, dass sie nur eine Abkürzung nimmt, um in die Mannschaft zu kommen. Dass sie sich also nur unfair verhält bzw. die Konkurrentinnen aus dem Weg räumt, damit sie überhaupt die Chance bekommt, zu zeigen, wie gut sie ist. Ich würde mal vermuten, wäre sie in die Mannschaft gekommen, hätte sie zumindest am Anfang in dem Pokalspiel fair gespielt. Wie es ausgesehen hätte, hätte sie in der ersten Halbzeit nichts auf die Reihe bekommen, kein Tor geworfen und möglicherweise hätten die Steinbergerinnen in Führung gelegen. Dann kann ich mir vorstellen, dass Beatrix auch im Pokalspiel die Ellbogen ausgefahren hätte und zu unfairen Mitteln gegriffen hätte, um das Spiel noch zu drehen.
Wie sieht es mit dem Wettkampfgedanken aus? Beatrix per se ist es völlig egal, ob sie besser ist als Hanni oder besser als irgendeine der anderen Spielerinnen. Hauptsache, sie kommt in die Mannschaft. Ich bin mir relativ sicher, dass sie sogar versucht hätte, Hilda in die Pfanne zu hauen, wenn es da eine Gelegenheit gegeben hätte. Im Spiel selbst, glaube ich, wäre es Beatrix auch völlig egal gewesen, ob der Lindenhof das Turnier gewinnt. Hauptsache, sie spielt sehr gut. Und wenn der Lindenhof das Spiel gewinnt, dann muss sie auch natürlich diejenige gewesen sein, die das entscheidende Tor wirft. Und dann wäre es ein toller Brief an ihre Mutter geworden.
Schließlich haben wir noch nach ähnlich gelagerten Fällen in anderen Serien gesucht. Dabei sind wir zum Beispiel auf die drei Ausrufezeichen Folge 24 Fußballstar in Gefahr gestoßen. Dort wird ein jugendlicher Fußballspieler gemobbt, er erhält gemeine SMS, falsche Trainingspläne, sodass er zu spät zum Training kommt. Ein Fitnessgerät wird manipuliert, sodass er sich verletzt. Das Motiv? Der Täter, ein anderer jugendlicher Fußballspieler, will verhindern, dass das Opfer in die Mannschaft kommt, beziehungsweise er will dafür sorgen, dass er selbst aufgenommen wird. Im Vergleich zu der Hanni und Nanni-Folge ist das Drei-Ausrufezeichen-Hörspiel sehr viel aktiver gemacht. Wir haben keine Gedankeninnenschau. Die drei Ausrufezeichen kommen ja sowieso ohne Erzähler aus, aber auch die Tagebucheinträge von Kim sind in dieser Folge ziemlich reduziert. Die Motivation muss also komplett aus den Handlungen geschlossen werden. Allerdings ist in dieser drei Ausrufezeichen-Folge der sportliche Ehrgeiz tatsächlich das Hauptmotiv und nicht nur Mittel zum Zweck.
In der drei Fragezeichen-Folge Tödliches Eis geht es auch um ein ähnliches Thema. Es findet ein Hundeschlittenrennen statt, es geschehen Sabotageakte, Hunde werden gedopt, sogar einen Mordanschlag auf einen der Schlittenführer. Als Täterin stellt sich später eine der 5 Teilnehmerinnen heraus. Das Motiv hier ist ganz einfach: Gier. Es geht in gewisser Weise auch um sportlichen Erfolg, aber hauptsächlich um die Siegprämie und die daraus resultierenden Werbeeinnahmen. In der Geschichte gibt es auch noch einen zweiten Teil, der sich mit einem Raub beschäftigt, der aber überhaupt keinen Bezug zu Ehrgeiz im Sport hat. Dennoch ist die Machart auch hier aktiver als bei Hani und Nani. Es gibt zwar einen Erzähler, aber es gibt keine Gedankeninnenschau.
Kommen wir nun zum Fazit. Wie wir ja jetzt schon mehrfach herausgestellt haben, ist es eine ungewöhnliche Folge mit einem sehr aktiven Erzähler, der uns einen umfassenden Blick in die Gedankenwelt eines Protagonisten ermöglicht. Diese Herangehensweise kenne ich jetzt aus keiner anderen Folge oder irgendeiner anderen Serie und ehrlich gesagt sind mir die aktiven Folgen lieber. Auch das große Verzeihen am Ende und das große Verständnis von Hani und Nani gegenüber Trix und ihren Taten finde ich etwas unrealistisch. Zumindest wird es etwas abgemildert dadurch, dass, wenn auch nur in einem Nebensatz vom Erzähler erwähnt, Stimmen aus der Klasse laut werden, die durchaus damit hätten leben können, wenn Trix von der Schule geflogen wäre. Dieses Verständnis passt zwar zur Hani und Nani Welt, wo immer alle wahnsinnig edel, hilfreich und gut sind. Und manchmal brauche ich auch so eine heile Weltfolge mit Happy End. Aber in dieser Episode ist es mir wirklich ein bisschen zu viel Zuckerguss. Deshalb ist meine Wertung nur neutral.
Kommen wir zu meinem Fazit. Ich persönlich nehme Trix jetzt die Einsicht nicht ab. So wie sie im Hörspiel und insbesondere im Buch geschildert ist, erscheint mir die ganze Wandlung zum Schluss der Geschichte auch sehr abrupt und sehr unrealistisch und in gewisser Weise auch aufgesetzt. Obwohl das Ganze natürlich vom Erzähler so dargestellt wird, dass wir wirklich bei Trix Gedanken dabei sind. Ich finde auch, dass diese Geschichte per se gar nicht so gut geeignet ist, um daraus ein Hörspiel zu machen, eben weil der Erzähler laufend die Handlung unterbricht. Ich hätte mir das eher vorstellen können als Hörbuch. Oder dass man es vielleicht sogar im Deutschunterricht verwendet und eine Analysearbeit darüber schreibt, mit beispielsweise dem Thema »Arbeitet die Motivation Beatrix heraus und gibt Beispiele«. Auch als Fernsehepisode wäre das sehr gut geeignet gewesen. Gerade die Szene auf dem Sportplatz, als Beatrix Hani anrempelt, die hätte man sehr gut darstellen können. Die Ölspur, die ganze Geschichte im Kaufhaus, das wären durchaus dramatische Szenen gewesen. Es ist auch so, dass in der Geschichte es eigentlich nur 3 Hauptdarsteller gibt. Beatrix, Hani und Nani, alle anderen sind fast nur Stichwortgeber. Allerdings ist die Geschichte absolut kindgerecht. Und mir gefällt insgesamt das Hörspiel auch. Nicht so der Gedankenteil, den finde ich auch recht uninteressant. Aber die Geschichte um Hani und Nani, den Austausch, warum der Austausch geschieht, das hat mir gut gefallen. Und deshalb gibt es von mir einen Daumen nach oben. Und damit sind wir am Ende angelangt und es bleibt nur noch uns zu verabschieden. Der Sport-Dreierpack wird in der nächsten Podcast-Episode weitergehen. Dann besprechen wir ein Hörspiel aus der Reihe Captain Blitz. Das Motiv, wer warum in einer Sportart gut sein will oder muss, wird allerdings ein völlig anderes sein. Bis in 4 Wochen.